sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 185. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele News in dieser Woche, was schon irgendwie eine News ist, aber wir haben gleich noch ein Gerücht. Wir bedeutet, ich rede hier nicht alleine, sondern mache das wie immer mit meinem geschätzten Partner Wolf zusammen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Lass uns auch heute mal wirklich direkt in die Gerüchteküche springen. Da wird schon wieder ein schönes Süppchen gekocht. Und das kann am Ende zu einer Diskussion führen, die wir schon ein paar Mal angedeutet haben. Vielleicht auch schon das ein oder andere Mal geführt haben. Nämlich, es gibt ja so ein paar Teams, die schon zum Teil vor einigen Jahren angekündigt wurden, dass sie in der USL, in welcher Liga auch immer, antreten werden. Teilweise ist sogar auch schon das Jahr genannt worden. Teilweise war es noch nicht klar, aber es ist angekündigt worden, die werden irgendwann in der Championship, League One oder Super League spielen. Aber dann kommt es ja irgendwie im USL-Kosmos schon auch manchmal vor, dass man von diesen Teams dann plötzlich irgendwann gar nichts mehr hört. Und jetzt aktuell geht das Gerücht umher, dass ein Team, was eigentlich im nächsten Jahr auch schon starten sollte, nun möglicherweise doch gar nicht kommt. Jetzt ist die Frage, um welches Team handelt es sich?
Es handelt sich um das kalifornische USL-Team Nummer 387, auch besser bekannt als Santa Barbara Sky. Die wurden schon vor, ich glaube, 4 Jahren, irgendwas in dem Dreh, ursprünglich mal angekündigt, dass sie in die USL kommen sollen. Und waren dann sehr schnell ruhig geworden. Dann dachte man, okay, vielleicht kommt da doch nichts. Als dann plötzlich Memphis 901 den Arsch zukniff, haben sie die Lizenz von Memphis übernommen. Und so hört man quasi gerüchtetechnisch gefühlt das Front Office mit übernommen. Nur, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden. Und ja, heute kamen eben dann die Gerüchte raus, was wahrscheinlich der Stand der Dinge sein wird. Sehr skurril. Also so viel Wirbel erst zu machen, dich mit irgendwelchen Fotos im schönen Stadion abzulichten, dann teuer die Lizenz von Memphis zu übernehmen, um dann halt wieder zu verschwinden. Alles irgendwie weird.
Ja, aber ehrlich gesagt, ist es auch gar nicht so überraschend. Und ich erwarte das auch schon fast von den anderen Teams, von denen man jetzt zum Teil schon sehr lange nichts gehört hat. Das größte Indiz dafür, dass es da eventuell auch schon Schwierigkeiten geben könnte, ist ja, es gibt diese Ankündigung schon seit mehreren Jahren, es gibt sogar auch Mitarbeiter, aber trotzdem ist da nicht wirklich was, es ist im Prinzip gar nichts passiert. Das deutet ja schon immer darauf hin, dass es da ein Problem geben könnte. Zumal ja dann irgendwann auch klar ist, eigentlich musst du das Team ja so schnell wie möglich an den Start bekommen, damit die Investoren Geld verdienen können. Die Gründung eines solchen Clubs ist ja eh schon teuer genug. Klar, Kaderkosten, Mieten fürs Stadion dann auch nochmal. Aber trotzdem musst du ja so schnell wie möglich am Spielbetrieb teilnehmen, damit sich das irgendwie trägt. Wenn du aber jahrelang nur Mitarbeiter hast, die dabei helfen sollen, dieses Team aufzubauen, aber du immer noch kein Team hast, mit dem du dann letztendlich spielen kannst, dann kostet es ja nur und bringt ja so gar nichts ein. Und das, finde ich, klingt dann immer schon nach einem sehr, sehr deutlichen Indiz, dass es da in die eventuell falsche Richtung gehen könnte. Und ja gut, sie sind ja auch nicht der einzige Club, dem das passiert. Möglicherweise passiert. Aber es, in meinen Augen, zeigt es immer noch eine Schwäche der USL. Egal auf welcher Ebene, dass selbst wenn Teams angekündigt werden, das noch lange nicht heißt, dass diese Teams dann wirklich irgendwann am Ligabetrieb teilnehmen, sondern dass es eher heißt, da könnte eventuell unter Umständen ein solches Team irgendwann an den Start gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht mal 50%, könnte man fast mit böser Zunge sagen. Und wenn man sich ansieht, wie viele Teams so in den letzten Jahren zum Beispiel aus der Championship verschwunden sind, wie wenig vergleichsweise dazugekommen sind, da ist noch ein bisschen zu viel Fluktuation in der Liga, als dass ich sie als stabil empfinden würde. Wenn man jetzt mal die MLS vergleicht, klar, auch die hatten in den 90er Jahren, Anfang der 2000er gab es auch da noch eine gewisse Fluktuation. Aber so die letzten 10, 15 Jahre war das verhältnismäßig ruhig. Da gab es Chivas USA, die sich aus der Liga abgemeldet hatten, aber deren Lizenz ist vom LAFC gekauft worden. Ansonsten kamen da immer eher Teams dazu, als dass sie gingen. Das fehlt bei der USL. Ich dachte, ich werfe jetzt hier kritische Thesen in den Raum, die dich wütend machen.
Nö. Also zum einen haben wir das Thema vorhin auch noch off-screen, off-VR besprochen. Und zum anderen stimme ich dir ja voll zu. Als jemand, der das alles schon seit Ewigkeiten beobachtet und bei dem ja auch schon zwei Teams weggestorben sind, bei der ich als Stream-Member oder sogar Media-Member war, ich kann da nur beipflichtend nicken. Was euch Zuhörern nichts bringt, weil wir ja nur Zuhörer haben, aber ja, ich kann da nicht widersprechen, auch wenn ich es gerne würde.
Ein anderes Beispiel, was mir Bauchschmerzen, würde ich nicht sagen, verursacht, aber trotzdem zumindest Stirnrunzeln, ist ja auch die Super League. Denn auch dort sieht es ehrlich gesagt noch gar nicht so gut aus. Ein Team hat sich abgemeldet, ein anderes Team kam dafür dazu. Wir sind also immer noch bei 8 Teams, quasi plus minus null. Das vermag ja erstmal ganz okay zu sein. Das Problem ist aber, sie haben nur 8 Teams, sie brauchen aber, um eine erste Liga zu sein, nach 4 Jahren mindestens 10 Teams. So, dann gab es ja so ein paar Ankündigungen, die irgendwie an Teams, die dazukommen sollten. Von diesen Teams, also die Wahrscheinlichkeit, dass eines von diesen Teams tatsächlich kommen wird, ist relativ gering. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, auch da gibt es gerade keine neuen Teams, die in der Pipeline sind. Und denen wird dann irgendwann die Zeit so ein bisschen davonlaufen. Gut, jetzt ist die Frage, wie alt wertet man die Liga? Sind sie jetzt im zweiten oder kommen sie ins dritte Jahr? Je nachdem läuft ihnen vielleicht ein bisschen die Zeit davon. Und dann ist die Frage, wie wollen sie rechtzeitig zwei weitere Teams finden, die auch entsprechend am Spielsystem oder am Spielbetrieb teilnehmen können, damit man die Fristen einhalten kann und weiterhin eine erste Liga sein kann. Auch das wird noch spannend werden, aber da ist noch ein bisschen Zeit. Die sind ja in ihrer, nennen wir es mal, Minisaison, weil sie ja dann zeitlich der NWSL anpassen werden. Aber auch da, finde ich, sieht es jetzt noch nicht so rosig aus. Aber gut, über die Super League haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Wir haben sie auch schon mehrfach kritisiert dafür, dass sie eigentlich von dem, was sie derzeit zeigen, noch nicht Liga 1 Niveau sind. Warten wir mal ab, wie sich das noch entwickeln wird.
Wir hätten noch eine News zur Super League, by the way, wenn wir schon beim Thema sind.
Ja.
Die Präsidentin ist zurückgetreten, BCW ist quasi ab morgen nicht mehr im Amt. Amanda Vandervoort, die war die Präsidentin der Super League und hat sie quasi mit zur Gründung geführt. War jetzt eben also seit den Vorbereitungen die Präsidentin der Liga, hat also auch die Namensrechteverkauf der Liga überwacht und generell im Hintergrund viel mitgewirkt, war bei den Pressekonferenzen überall mit dabei, war irgendwie bei sämtlichen Teams immer mal zu sehen. Und die gab eben mitsamt der Liga bekannt, dass sie ab dem 28. August, also für uns morgen, für euch wahrscheinlich gestern, nicht mehr Präsidentin sein wird, weil sie nach anderen Jobs sich umgucken wird. Also im Englischen heißt es immer so schön im PR-Blabla to pursue other opportunities, also die sich nach anderen Optionen umschaut. Ja, das heißt, die Super League braucht einen neuen Präsidenten, der natürlich dann auch maßgebend mitentscheiden kann und auch den neuen Fokus der Super League unterstützen oder richten muss. Und ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich traurig, dass sie geht. Ich meine es nicht in der Hinsicht böse, weil sie war schon eine recht bekannte Person im US-Fußball, hatte für die Frauen bei der, wie hieß sie, FIFA Pro Gewerkschaft mitgearbeitet, die ja quasi die Hintergründe der Spielergewerkschaften und Spielerrechte angeht. Sie hatte, glaube ich, an der MLS ihre Wurzeln früher mal geschlagen, also die hat schon Fußballverstand oder Erfahrung, aber eben bei der Super League gab es bisher so wenig positive Nachrichten. Kein wirkliches Wachstum, keine wirklichen Qualitätssteigerungen. dass ich halt nicht wirklich sehe, dass sie jetzt den krassen Verlust darstellt. Und daher, ich bin gespannt, wo sie aufschlagen wird, falls das mal bekannt gemacht wird. Und eben, wer der nächste Präsident wird und dann vielleicht die Geschicke lenken wird. Weil, wie du schon sagtest, wir brauchen neue Teams, wir brauchen eine stabile Liga und wir brauchen vor allem einen Qualitätssprung, damit man eben sich auch wirklich rechtlich und auch sportlich als Liga 1 bezeichnen kann. Weil so ist das Ganze ja oft immer noch recht niedlich. Und daher, ich bin gespannt. Amanda Vanderford tritt ab. Der neue Präsident oder Präsidentin ist noch offen.
Allerdings, die Frage ist, warum hat sich in der Liga bisher noch nicht so viel entwickelt, wie man es vielleicht auch gehofft hatte? Liegt es an ihr oder liegt es daran, dass ihr zu viele Steine in den Weg gelegt wurden? Weil wenn du mitten in der Saison quasi gehst, dann kann es ja nur an zwei Gründen liegen. Grund eins, drei Gründe könnte es geben, aber der eine ist ja schon mal quasi mehr oder weniger ausgeschlossen. Gekündigt werden wäre einer, ist sie in dem Fall nicht. Der andere Grund, den ich sehen würde, wäre, sie bekommt irgendwo einen anderen sehr lukrativen Vertrag. Das halte ich durchaus für realistisch, also möglicherweise irgendwo in England, möglicherweise in der NWSL. Ich kann mir vorstellen, dass man dann da deutlich besser verdient oder eben auch deutlich bessere Perspektiven hat. Oder aber Möglichkeit Nummer drei ist, dass sie einfach keine Lust mehr darauf hat, dass man ihr die ganze Zeit Steine in den Weg legt und sie gemerkt hat, dass sie nicht weiterkommt und das völlig sinnlos ist und dann ihre Kraft lieber in andere Sachen steckt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr schwer wird, überhaupt eine Entwicklung in die Liga zu bringen, wenn möglicherweise an anderen Stellen zu blockierende Kräfte stehen, die Entwicklung vielleicht gar nicht vorantreiben wollen. Klingt jetzt ein bisschen nebulöser, als es ist. Ich glaube, oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben auf höherer Ebene beispielsweise nicht genug Geld zur Verfügung gestellt wurde, dass möglicherweise Verträge nicht unterschrieben wurden, all solche Sachen. Und das natürlich auch für die Entwicklung einer Liga nicht gut ist. Aber wir werden es sehen. Es würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht überraschen, wenn in den nächsten Tagen die Meldung kommt, dass sie dort und dort unterschrieben hat. Dann kann man schon davon ausgehen, dass sie aus dem Grund natürlich dann gegangen ist. Aber ja, mitten in der Saison sich jetzt immer Neues zu suchen, ist wirklich alles andere als ideal und zeigt, dass die Liga extrem viele Baustellen hat, die sie schnellstmöglich lösen müssen, weil die NWSL ist halt schon viel, viel weiter. Klar, älter, aber trotzdem sind die von ihrer Entwicklung her und auch von ihrer Bekanntheit her erheblich weiter als die Super League. Und ich kann mir vorstellen, wir werden heute noch über eine Spielerin auf jeden Fall sprechen. Und ehrlich gesagt, die sehe ich in der NWSL, weil sie für die Super League zu gut ist. Und das ist eigentlich keine Werbung für dich, wenn du in der ersten Liga bist. Wollen wir ein kurzes Päuschen machen?
Können wir gerne machen. Wir haben ja noch ein paar News zum Bequatschen, daher wieso nicht?
Dann machen wir nämlich jetzt ein kurzes Päuschen und dann hören wir uns gleich wieder und wir können schon mal ankündigen, es wird heute auf jeden Fall um Jacksonville gehen. Also bis gleich bei Sideline. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wie gerade eben schon angekündigt, heute geht's um Jacksonville. Und Jacksonville spielt ja nicht nur in einer Liga, sondern in zwei. Das machen wir heute mal im Doppelpack einfach, indem wir uns beide Ligen ansehen. Und wir starten, weil wir gerade eben schon so schön darüber gesprochen haben, in der Super League. Und dort traf Sporting Jacks zu Hause auf Tampa Bay Sun FC. Das verspricht durchaus auch erstmal eine interessante Partie zu werden. Wurde es auch. Super League Kosmos, wo es oft ja nur recht wenige Tore gibt. Aber ja, die Partie hätte irgendwie auch letztendlich anders enden können, wenn man es genau betrachtet. Aber gehen wir mal in die Partie rein. Was war so das Erste, was dir aufgefallen ist?
Wie verdammt wenig in Jacksonville unterwegs ist. Also zuschauertechnisch. Weil bisher war es ja so, mit Blick auf die letzte Super League-Saison, dass bei den Männern gefühlt keiner im Stadion ist, aber dass bei den Frauen extrem viel los war. Da waren im Schnitt, glaube ich, so 8.000 irgendwas, 9.000 irgendwas Zuschauerinnen. Und vom letzten Zahlenpunkt mal ausgegangen, war jetzt genau ein Zehntel bei der Heimeröffnung. Nämlich 900, ich glaube, 8 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Was ich einen krassen Abfall finde. Ich habe jetzt nicht irgendwo auf dem Platz gesehen, dass es irgendwie nach Regenpfützen aussah oder man irgendwie mit einem Weather Delay hat rechnen müssen. Aber ja, das würde ich gern verfolgen über den Rest der Saison hinweg, weil wenn das so bleibt, wird das ein massiver Rückschritt, was Zuschauer angeht. Von mit Abstand die meisten bis hin eher zu Charlotte Independence-Nummern. Aber wie gesagt, das war nur der erste Eindruck vom ersten Spiel in der Zwischensaison.
Vielleicht war es an dem Tag auch einfach extrem heiß. Es kann ja viele Gründe gegeben haben. Wir gehen mal noch nicht ganz in die Partie, sondern uns ist mal wieder eine Spielerin aufgefallen, die dann tatsächlich auch ziemlich interessant ist, weil man zu ihr selbst überraschenderweise viel findet. Normalerweise ist es so, wenn man nach den Spielerinnen sucht, dass man kaum Einträge findet, vielleicht irgendwie mal vereinzelt ein paar College-Statistiken, aber nicht wirklich Inhaltliches. Und die Spielerin jetzt hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Es gibt Artikel über sie und irgendwie, weiß ich nicht, scheint sie durchaus im US-Fußballkosmos doch schon etwas bekannter zu sein, als sie es uns bis dato aufgefallen wäre. Ich rede von Erika, und jetzt kommt der durchaus interessante Nachname, Schupper. Vorne mit Z und dann Schupper, wie man es aus dem Deutschen kennt. Und natürlich, der Nachname war für uns schon wieder interessant, weil er sieht halt recht deutsch aus. Und mit etwas Recherche, wir konnten leider nicht rausfinden in der schnellen Recherche, wo es tatsächlich war, aber ihr Opa heißt oder hieß Hans Schupper und der spielte in irgendwie in der zweiten Bundesliga scheinbar mal. Vielleicht hat er von euch schon jemand von ihm gehört. Sie selbst und auch ihre Eltern bzw. ihr Vater spielt eher in den USA, aber trotzdem durchaus interessante Persönlichkeit, die schon gerade auf College-Ebene so einiges gewonnen hat. Und auch jetzt erst, ich meine, 22 Jahre jung ist, also da durchaus auch noch sehr viel Potenzial nach mehr ist. Sie ist uns deshalb aufgefallen, weil ich glaube, sie ist eingewechselt worden. Durch ein Tor noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Wir sind ja noch ganz, ganz frisch in der Saison. Es gab ein Tor in der 35. Minute und dieses Tor war ziemlich gut herausgespielt, indem es einfach einen wirklich sehr perfekten Pass in den Lauf von Connors gab. Und sie lief genau zum richtigen Zeitpunkt los, kein Abseits. Dafür war sie trotzdem weit, weit vor den Verteidigerinnen, hatte also keine Gegnerin im Prinzip mehr, konnte Richtung Tor laufen und da schießen. Die Torhüterin hatte da jetzt keine große Chance mehr. Das bedeutete also, dass Tampa mit 1:0 in Führung ging.
Definitiv ein gutes Tor, muss ich sagen, und sah auch angenehm aus. Und dann dauerte es tatsächlich wieder eine Weile, bis was Zählbares rausgekommen ist. Aber ich musste sehr lächeln, als ich die Spielerin sah, denn in der Halbzeitpause wurde Ashlyn Puerta eingewechselt. Die ist ja Jugendnationalspielerin der USA, ist, glaube ich, gerade erst 19 Jahre alt geworden, war letztes Jahr MVP der Liga, hat sau viele Tore und Vorlagen gemacht. Ja, und sie war gerade mal 60 Sekunden auf dem Platz, bevor sie zum Tor kam. Denn sie bekam den Ball knapp vor dem Strafraum zugepasst und hat den Ball damit ordentlich Schmackes links mittig reingehauen. Ein schöner Schuss, sah sehr gut aus. Und mal ganz ehrlich, mit der ersten Ballberührung gleich mal das Tor zu machen, in deinem quasi Saisondebüt, was willst du mehr, um zu zeigen, hey, der MVP ist wieder da. Und ja, somit gleicht Sporting Jacks nach einer Minute in der zweiten Halbzeit aus.
Puerta ist auch die Spielerin, wo ich sagen würde, die sehe ich eindeutig in der NWSL. Die hat in der letzten Saison performt, auch in dieser Saison, erste Ballberührung, gleich ein Tor und dann auch wirklich ein gutes Tor. Also da an der Strafraumgrenze und dann einfach abziehen. sie ist definitiv eine der mit Abstand besten Spielerinnen in dieser Liga. Und ich sehe da ganz definitiv Potenzial für die NWSL, dass sie sich auch da noch viel mehr entfalten kann. Und die ist halt auch erst 19. Also da ist noch sehr viel Zeit. Und trotzdem würde ich schon sagen, ich verstehe gar nicht, warum noch kein NWSL-Team angeklopft hat und sie sich geholt hat. Das ist ja schon mehr als ein Juwel. Es dauerte nochmal so etwa 14 Minuten. Da gab es ein weiteres Tor. Und interessant an diesem Tor ist, dass es quasi aus der gleichen Position geschossen wurde, wie zuvor Poeta das schon gemacht hatte. Dann ist es wieder an der Strafraumgrenze. Und an der Strafraumgrenze wird dann einfach abgezogen. Und in dem Fall, der Schuss ist eigentlich nicht so extrem hart. Den könnte man halten. Die Torhüterin will ihn aber trotzdem lieber irgendwie abblocken. Ja, sie macht es auch, aber sie blockt den Ball halt leider so nach hinten. Also sie lässt quasi ihre Hände eher nach hinten fallen, was dafür sorgt, dass der Ball ins Tor geleitet wird. In meinen Augen schon auch eher ein Torwartfehler, als dass es im Normalfall wäre, das kein Tor gewesen. Sie war ja dran, es war durchaus haltbar oder zumindest vernünftig blockbar gewesen. Hat in dem Fall nicht stattgefunden, bedeutet 2:1 für Sporting Jacks.
Ja, muss ich sagen, ich fand das auch ein Torwartfehler. Also der Schuss sah nicht krass aus, rutscht dir völlig über die Hand und geht dann rein. Also ohne anderen Kamerawinkel, muss ich sagen, glaube ich auch dabei, ein Torhüterfehler. Und ja, es wurde nicht besser für Beardsley im Tor von Tampa. Denn nur 10 Minuten später ist es wieder dieselbe Spielerin, die zum Tor kommt. Diesmal, muss ich sagen, hatte ich wieder so ein bisschen leichte Abseits-Vibes, aber auch nur kurzzeitig. Denn es gab einen hohen Ball in den Strafraum, einen Kopfball, der so ein bisschen mit das Kuddelmuddel an der Abwehr rüberfliegt, wo sich quasi Tampa und Jacksonville-Spielerin gegenseitig quasi, ja, vielleicht mit 5 cm Entfernung voneinander entfernt standen. Der Ball fliegt über diesen Kuddelmuddel-Knäuel an Spielern rüber zu den Füßen von De Smit, die dann völlig alleine aufs Tor zulaufen kann und halt dann kein Problem damit hat, den Ball reinzuziehen. Und so stand es dann 3:1 für Jacksonville durch De Smit nach einem, ja, ziemlich einfachen Tor.
Alleine Richtung Tor durchlaufen passt auch zur nächsten Szene. Nur 6 Minuten später. Sadie hat den Ball und steht zu dieser Zeit etwa an der Mittellinie. Und dann fängt sie an zu laufen. Sie rennt jetzt nicht besonders schnell. Sie wird auch von einer Verteidigerin begleitet, aber eben auch nur begleitet. Sie kann weiterlaufen und weiterlaufen und irgendwann steht sie dann im Strafraum. Und da schießt sie dann aufs Tor und der Ball ist drin. Sie konnte also, ohne irgendwie gestört zu werden, in den Strafraum laufen, da ihr Törchen machen. Dann stand es nur noch 3:2. Allerdings war das auch das letzte Tor in diesem Spiel, sodass Sporting Jacks gewonnen hat, verdient, vielleicht wäre auch ein 2:2 in Ordnung gewesen. Trotzdem muss man sagen, eine interessante Partie und endlich mal ein paar Tore.
Was ich auch irgendwie spannend finde bei dem Spiel und auch beim Spiel von Naples später, irgendwie haben Florida-Teams gerne so Mini-Tribünen hinter den Toren. Normalerweise hast du immer eine ganz normale Tribüne, die halt die ganze kurze Seite vom Feld abdeckt. Aber in diesem Fall und im Naples-Stadion hast du so gefühlte 10-Mann-Tribünen, die mal hinter dem Tor zu sehen sind. Wo ich nie so ganz weiß, sollen die da sein? Sind das Provisorien? Oder ist das quasi auch nur so für ein Capo und ein paar Hardcore-Supporter? Sieht immer irgendwie niedlich aus. So eine winzige Tribüne hinterm Tor und der Rest ist einfach leer. Das fiel mir da auch mal wieder auf.
Sehen wir uns mal die andere Jacks-Partie an, nämlich bei den Männern. Die mussten auswärts spielen und mussten in Birmingham ran. Gab es 5 Tore, so viel sei schon mal gesagt. Jetzt nur die Frage, wie war die Verteilung?
Gleich wie beim anderen Team, so viel können wir schon mal, beim anderen Spiel, so viel können wir schon mal spoilern. Aber ich muss ja sagen, die Partie fand ich in der Hinsicht wild, weil es eigentlich 2 nicht gute Teams waren, wo du irgendwie gemerkt hast, die eine Mannschaft kann einfach nicht und die andere Mannschaft will irgendwie nicht. davon, dass da manche Spieler beteiligt waren, die noch vor ein, zwei Jahren im Finale der Playoffs standen, war da stellenweise echt wenig Qualität zu sehen und das war irgendwie spannend. Und ja, das fiel mir halt in der Partie auf. Das war irgendwie sehr wild stellenweise. So als Beispiel, in der 18. Minute hat Birmingham eine Chance. Diaben geht auf den Strafraum zu, legt den Ball in die Mitte des Strafraums zu Ronaldo Damus, seines Zeichens Stürmer, seines Zeichens doch ein recht guter, bekannter Stürmer in der USL. Und er schafft es dann, ohne angegriffen zu werden, ohne irgendwelchen Druck zu haben, keinen Druck hinter den Ball zu bekommen. Das heißt, der Schuss geht dann nicht aufs Tor, sondern am Tor vorbei. Und das war für mich auch wirklich Sinnbild für Birmingham Legion in den letzten Jahren. Wenn ein Topspieler einfach solche offensichtlichen Torchancen nicht nutzen kann und so heftig versiebt, besser kannst du Birmingham nicht beschreiben aktuell.
Es gibt noch eine zweite Szene mit Damus, die sehr ähnlich ist. Ich glaube, das war relativ früh in der zweiten Halbzeit. Er steht im Strafraum. Er ist wirklich alleine, da ist keiner weit und breit. Der Ball wird in seine Richtung gespielt und er verpasst den Ball. In dem Fall, er hätte wirklich nur den Ball treffen müssen. Der Ball wäre dann im Tor gewesen. Man konnte quasi fast diese Chance gar nicht versiegen, aber ja, es sollte nicht sein bei ihm. Beziehungsweise erstmal nicht. Irgendwann hat er es dann doch mal geschafft, nämlich in der 56. Minute. Da war es dann aber eine Standardsituation, Ecke, ich meine, es war der Kopf, ja, es dürfte der Kopf in etwa ja gewesen sein, und Tor. Ganz klassisch, also auf die Art und Weise schafft er es offensichtlich noch, Tore zu machen. Aus dem Spiel heraus hat es ja nicht so gut funktioniert und er ist dann auch recht bald ausgewechselt worden.
Kann man nicht schöner beschreiben. Ja, und dann gab es so eine klassische Szene, wo man sagen würde, das einen freut, ist das anderen leid. Denn in der 57. Minute hat Jacksonville einen sehr, sehr guten Schuss aufs Tor von, ich würde sagen, links, leicht vom Strafraum entfernt, auf die rechte Ecke. McMullen, der Ersatzkeeper von Birmingham, haut eine richtig schöne Parade raus, steht als Held da und Birmingham steht weiterhin auf der Führung. Die daraus resultierende Ecke, nur eine Minute später, führt allerdings dann direkt zum Gegentor. Und in diesem Fall war es auch wieder ein Stürmer, der getroffen hat. Ecke von rechts Richtung rechte Ecke, Emil Jeskelainen, der Finne, springt hoch und haut den Ball per Kopf an den linken Pfosten rein. Und so stand es dann 1-1 und innerhalb für ja, 60 Sekunden bei Birmingham von Freud zu Leid. Und eben zum Ausgleich für Jacksonville.
In der 76. Minute geht Jacksonville sogar in Führung. Mit einem Spieler, der kurz zuvor war jetzt auch falsch gesagt, aber der etwas zuvor eingewechselt wurde, aber auch schon eine gelbe Karte gesehen hatte. Und dann trotzdem auch noch zeigen wollte, dass seine Einwechslung trotzdem berechtigt war. Ist es Cousin, der bekommt den Ball ja so kurz nach der Strafraumgrenze zugespielt, jedoch relativ hoch, so auf Brusthöhe. Damit nimmt er den Ball auch entsprechend an und zieht dann direkt ab aufs Tor. Ball ist drin, sieht auf jeden Fall cool aus.
Definitiv, war mein für mich das schönste Tor der Partie. Schöner Schlenzer, schöne Flugkurve. Nichts zu halten für einen Keeper, den man echt, finde ich, in dem Spiel keine Kritik geben kann. Der hat echt gute Paraden rausgehauen, McMullen. Aber es wurde noch mal schlimmer für Jacksonville. Denn bereits in der Nachspielzeit, in der 93. Minute, gibt es noch mal eine Szene. Und die war wirklich klassisch für einen Stürmer. Wir haben Romario Williams, der war für Damus eingewechselt worden. Ähnliches Kaliber. Schon Ewigkeit in der USL, bei gefühlt 80 verschiedenen Teams. Trifft eigentlich für jedes Team hier und da seine Türchen. Und in der Szene zeigt er wieder, dass er es halt noch irgendwie drauf hat. Denn er kriegt den Ball kurz vom Strafraum zugepasst, hat einige Verteidiger bei sich. Er dreht sich um die eigene Achse und schafft es, den Ball mit einem schönen, ja, würde ich sagen, Drallschuss links unten reinzuhauen. Sah gut aus, nicht viel zu machen für McGuire im Tor von Jacksonville, der ein paar sehr gute Paraden in der Partie hatte. Und so stand dann plötzlich wieder 2-2 und der erste Auswärtssieg für Jacksonville war doch wieder verhindert.
Es wird so lange gespielt, bis Jacksonville gewinnt, könnte man sagen. Gut, meistens ist es nicht der Fall, aber an diesem Tag hat es so stattgefunden. Es gab sehr, sehr lange Nachspielzeit, 11 Minuten Nachspielzeit. Und in der 11 Minute, wahrscheinlich sogar noch mal einen Augenblick länger gespielt worden, in der 11 Minute schafft es tatsächlich Jacksonville dann doch den Siegtreffer zu machen. Und auch in dem Fall, die Szene kommt ursprünglich aus einer Ecke. Der Ball wird allerdings aus dem Strafraum wieder geköpft, landet da allerdings bei Alcrud. Der chippt den Ball wieder in den Strafraum hinein, eher in Richtung Pfosten. Und dort ist natürlich der Haufen an Spielern, die irgendwie versuchen, an den Ball zu kommen. Und letztendlich, ja, Wilson macht, ich weiß noch nicht mehr, ob er es mit dem Fuß oder mit dem Kopf macht, auf jeden Fall irgendwie schafft er es, dass dieser Ball dann hinter der Linie landet. Und Jacksonville da quasi in letzter Sekunde den Sieg mitnimmt. Und das bedeutet, es ist ihr 2. Saisonsieg. Gut für sie, aber irgendwie auch ein bisschen traurig, dass man jetzt wirklich erst seinen 2. Saisonsieg hatte. Aber wir begleiten sie hier bei ihren Siegen. Bis dato hatten wir alle Siege besprochen.
Und ich muss zugeben, es war auch in der Hinsicht verdient, finde ich. Die haben wirklich eine ordentliche Leistung gezeigt, haben sich nicht aufgegeben, haben schöne Tore gemacht. Und ganz ehrlich, ich mache mir langsam Sorgen um Birmingham. Weil sie haben ja vor der Saison den Radikalschnitt gewagt und haben den eigentlichen Hoffnungstrainer rausgekegelt und haben den GM, also den General Manager, auf die Trainerbank gesetzt. Mit dem Hintergrund, dass er ja mal bei den Refs einen recht guten Trainerjob gemacht hat vor x Jahren. Und er hatte dann quasi die freie Hand mit A, Spieler verpflichten, B, er ist ja der Trainer. Tja, und dann guckt man mal auf die Tabelle rausche Situation und Birmingham hat halt nichts mit den Playoffs zu tun. Mal wieder. Und da das Stadion einfach viel zu groß für dieses Team ist und da einfach kaum Zuschauer sind, bin ich ganz ehrlich, wenn du mir sagen würdest, nenne mir ein Team, das in den nächsten 3 bis 5 Jahren durchaus wahrscheinlich sterben könnte, wäre Birmingham bei mir immer in der Top 3. Und daher, wenn du es nicht mehr schaffst, Jacksonville zu besiegen, dann weiß ich wirklich nicht, was du in der Saison noch erreichen willst.
Genau, das ist es. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgesehen, der Trainer ist der Jay Heaps. Der, also sagen wir es mal so, zu der Zeit waren die Refs jetzt auch nicht die erfolgreichsten. Die hatten schon bessere Jahre eigentlich. Naja, wir warten mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Und bis dahin machen wir jetzt mal eine kurze Pause nochmal. Dann haben wir noch 2 weitere sehr interessante Partien. Und es gab einige überraschende Wechsel, die wir auch noch ansprechen wollen. Also bis gleich bei Sideline. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen jetzt mal zu Orange County. Die sind ja in dieser Saison vielleicht auch ein bisschen überraschend stark. Auf jeden Fall sehr stark. Ziemlich weit oben in der Western Conference. Und jetzt hatten sie den FC Tulsa zu Gast. Das heißt auch ein ziemlich starkes Team, das ebenfalls sich im oberen Bereich der Tabelle befindet. Das verspricht ja nach einem wirklich schönen Spiel. Oder es schreit nach einem wirklich schönen Spiel. Vielleicht auch nach einem wunderbaren Sonnenuntergang. Ich meine, wir sind in Orange County. Da bekommt man ja auch wohl hoffentlich die schönsten Sonnenuntergänge, oder?
Theoretisch ja, wenn man nicht das Dach geklaut hätte. Das klingt erstmal absurd und mir fiel beim Gucken der Partie auf, wo ist denn das geschwungene, schöne Dach vom Stadion? Und wunderte mich halt dann völlig, um dann nach dem Gucken des Highlights rauszufinden, aus irgendwelchen Gründen haben sie die Kamera umgestellt. Die Kamera steht jetzt auf der schönen Seite des Stadions, wo man immer die Sonnenuntergänge hat. Man sieht jetzt eine dachlose Tribüne und ungefähr 80 Riesenscheinwerfer, die auf den anderen Fußballplätzen hinterm Stadion auch noch stehen. Das gibt irgendwie sehr skurrile, ich nenne es mal, wie hieß mal die Serie damals bei Netflix mit den Kindern, die Detektive sind, den Monstern? Diese eine Horrorserie Vibes, mit den Lichtern im Hintergrund. Aber ja, das war irgendwie sehr skurril. Mal eben das Dach zu klauen, dachte ich. Oder nee, die haben die Kamera umgestellt und hat jetzt eine hässlichere Sicht. Und ich sag mal so, das passt irgendwie zum Spiel von Orange County in der Partie.
Oh ja. Fangen wir mal in der vierten Minute an. Denn da fängt es schon richtig hässlich an für Orange County. Die Verteidigung ist nämlich, weiß ich nicht, wo die sind. Da sind sie offensichtlich noch nicht. Denn sie realisieren irgendwie nicht, dass ihre Gegner gerade Richtung Strafraum flitzen. Bleiben da irgendwie mehr oder weniger an ihrer Stelle stehen. Einige drehen sich sogar um Richtung Tor und schauen sich die Szene, die sie gleich erleben werden, dann live selbst mit an. Aus einer wirklich guten Perspektive, muss man sagen. Also hätten sie Eintritt gezahlt, hätten sie für ihr Geld durchaus was bekommen. Sie haben aber wahrscheinlich keinen Eintritt bezahlt. Wobei, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn sie für diese Szene Eintritt gezahlt hätten. Denn, ja, dadurch, dass kein Verteidiger da ist, ist es natürlich sehr einfach. Du bekommst den Ball, kannst mit dem Ball dann einfach durchlaufen, weil du bist ja vollkommen frei. Und der Torwart kann an der Stelle dann nicht mehr so viel machen und muss dann zusehen, wie der Ball ziemlich easy ins Tor geschossen wird. O'Donnell ist derjenige, der das Tor macht. Der läuft sich sehr gut frei, muss man natürlich sagen. Läuft dann auch gut durch, schaut sich die Ecke raus, in die er dann schießen will und macht da das Tor. Aber also wirklich, die Verteidigung ist halt...
Ich würde ja gerne behaupten, dass es schnell besser geworden ist, aber nee. Denn auch das zweite Tor lässt sich als, ich habe keine Ahnung, wo die Verteidigung war, beschreiben. Denn O'Donnell kann alleine aufs Tor zu laufen, denn nach einer Chance von Tulsa, die scheinbar geklärt worden ist von Orange County, passt der Verteidiger seinen Ball in Richtung Torwart. Problem ist nur, der Torwart ist viel zu weit weg, der Schuss hat keinerlei Geschwindigkeit. Also rennt O'Donnell hin, nimmt den Ball, rennt aufs Tor zu und schiebt ihn dann zum 2:0 ein. Und das müsste jetzt das zweite oder das dritte Tor dieser Art gewesen sein, das wir in den letzten zwei Folgen besprochen haben, wo ein Verteidiger einfach den Ball irgendwo hinpasst und halt nicht rafft, dass das nicht mal ansatzweise zum gedachten Mitspieler geht. Und so, sehr einfaches Tor von O'Donnell, der zum 2:0 erhöht in der 20. Minute.
Wobei ich bei dem Schuss den Eindruck hatte, dass das auch eher ein bisschen versehentlich passiert ist und gar kein gewollter Schuss, sondern es kamen halt drei Verteidiger auf O'Donnell zu und der versuchte sich da irgendwie durchzufummeln. Der Ball wurde im Prinzip, nennen wir es mal, weggeblockt und rutschte dann zu dem nächsten Verteidiger durch, der, so zumindest mein Eindruck, damit wahrscheinlich gar nicht gerechnet hatte, sondern eher in der Laufbewegung war und der Ball dann vielleicht sogar auch eher von ihm abprallt oder er gar nicht realisieren konnte, dass er jetzt gerade den Ball schießt. Also es ist vielleicht auch sehr viel Unglück in der Szene mit dabei, aber sorgt halt dafür, dass er den perfekten Pass für den Gegner gibt. Allerdings, es ist noch nicht alles ganz verloren. Ihr habt ja auch noch eine zweite Halbzeit und gibt ja auch noch genug Zeit. Da kann man ja dann am Ende immer noch ausreichend Tore machen und dann doch als Sieger vom Platz gehen. Und das versucht man auch in der 47. Minute. Da wird der Ball in den Strafraum geschossen, sehr gut sogar, also wirklich ein guter Überblick in dem Fall, zu Hegand, der stoppt ganz kurz und schießt. Und dieses kurze Stoppen sorgt dafür, dass er ein kleines bisschen Platz bekommt und sich dann auch schnell noch seine Ecke auserkoren kann, um das Tor zu machen. Heißt, es steht nur noch 1:2, alles ist offen.
Ich würde gerne sagen, es wurde dann besser für Orange County oder weniger irre, aber das wäre gelogen. Denn nur 8 Minuten später gibt es eine ähnliche Szene. Was Albernes passiert hinten und O'Donnell trifft. In diesem Fall gibt es einen langen Ball auf das Tor von Orange County. Der Keeper kommt raus und merkt halt kurz vor der Strafraumgrenze, dass er seine Hände zurücknehmen muss, weil als Torwart darf man den Ball ja nur innerhalb des Strafraums mit der Hand spielen. Also springt er hoch und versucht den Ball halt irgendwie wegzuköpfen. Problem ist, er berührt den Ball nicht mal. Der Ball fliegt über seinen Kopf rüber, der Strafraum ist dann leer. Ordonius kriegt den Ball und kann halt dann ins ganz bequeme leere Tor reinschieben. Und so stand es dann, 1-3. Der Torwart sah wieder unglücklich aus und Ordonius trifft zu einem Hattrick.
Wobei ich ehrlich gesagt dem Torwart da die geringste Schuld geben will, weil der ist am Ende einfach nur noch ein bisschen verzweifelt darüber, dass seine Verteidigung an dem Tag nicht anwesend ist. Weil wie kann es denn sein, dass der Gegenspieler schon wieder komplett alleine durch ist und da jetzt jeden Augenblick an den Ball kommen wird? Und für ihn ist dann an der Stelle ja nur die Frage, komme ich raus und versuche vielleicht sogar den Ball irgendwie nochmal wegzuköpfen oder bleibe ich im Tor und muss damit leben, dass es dann eben die Situation wird, dass es für den Gegenspieler recht einfach wird, sich eine Ecke auszusuchen, in die man dann schießen kann, weil ja kein Verteidiger wieder weit und breit dabei war. Von daher, er kommt raus, versucht da den Ball halt wegzuköpfen, kommt aber nicht ran, wie du ja schon gesagt hast. Das ist halt Pech an der Stelle dann. Aber ehrlich gesagt, so viele Optionen hatte er jetzt gar nicht. Wäre er drin geblieben, wäre der Ball höchstwahrscheinlich ins Tor gekommen. Kommt er raus, hat er vielleicht eher noch die Chance zu verhindern, dass der Gegenspieler da an der Stelle an den Ball kommt. Wo ist die Verteidigung? Wahrscheinlich waren die gerade dabei, das Dach abzubauen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die nicht anwesend sind. Und das jetzt zum dritten Mal. Ja, das bleibt auch nicht dabei. Es gibt ein weiteres Tor. Und auch an der Stelle zeigt sich so ein bisschen, da passt einiges nicht. Denn es gibt einen Freistoß, der ist einige Meter vor dem Strafraum. Recht üblicher Platz. Die Mauer wird aufgestellt. Die Mauer springt oder macht so Mauerdinge halt. Allerdings, auch da ist es relativ einfach für den Schützen, so minimal an der Mauer vorbei, strich darunter durch, aber es war eher dran vorbei, zu schießen. Und dann landet der Ball letztendlich flach, unten links im Tor und ist drin 1-4.
Ich muss sagen, das war ein schönes Tor. Aber auch da wieder ein bisschen unglücklich für die Verteidigung. Nur wurde es leider nicht besser für die Jungs von Orange County. Aber hier war es jetzt ein klassisches Tor. Ein Umschaltangriff für Tulsa, damit die Verteidigung noch nicht rechtzeitig zurück. Zwei Tulsa-Spieler und ein Verteidiger von Orange County befinden sich beim oder im Strafraum. Und dann passiert das Klassische. Es gibt einen Querpass in die Mitte. Der Torwart kann nicht mehr richtig handeln. Und dann ist es Dorsey, der eingewechselt worden war, der den Fuß hinhalten muss und den Ball dann ins Tor lenken kann. Klassisches Tor, perfekt für einen Stürmer, so muss man es machen. Und damit stand es dann 1-5 für die Gäste.
Wobei ich auch an der Stelle die Verteidigung kritisieren will, weil es gibt einen Verteidiger, der kommt ja sogar raus. Der ist mit hochgerutscht in die Situation und versucht, den Ball abzunehmen. Aber er verpasst den Ball und dementsprechend läuft der Konter dann gegen sie und er hängt da immer noch an knapp an der Mittellinie rum, weil er, ich glaube, er hat versucht irgendwie zu grätschen oder so. Das hat halt so gar nicht funktioniert. Er hat den Ball noch nicht mal berührt und hat dadurch überhaupt erst diese Situation wieder ermöglicht. Wäre einfach weiter hinten geblieben und hätten sie da eine fünftige Kette vielleicht gehabt, wäre das Ganze schon schwieriger gewesen, aber das hat in dieser Partie irgendwie nie wirklich stattgefunden. Und ja, letztendlich ist es ein mehr als verdientes Ergebnis. Also die Leistung, die Orange County in dieser Partie abgeliefert hat, war wirklich absolut nicht gut. Und man könnte nicht den Eindruck haben, auf welchem Tabellenplatz sie zu dem Zeitpunkt standen, wenn man dieses Spiel sieht. Weil das war eher ein Spiel, was man wirklich von den deutlich, deutlich schlechteren Teams erwartet. Also sie waren an dem Tag gar nicht gut aufgelegt. Gehen wir mal zu einem weiteren Top-Team. Platz 1 in der League One. Zuletzt auch immer wieder sehr, sehr spannende oder unterhaltsame Spiele. Aber mit vielen Punkten immer. Die Rede ist von Union Omaha, die zuletzt wirklich gut überzeugt hatten. Wir hatten ja auch das ein oder andere Mal über sie gesprochen. Und sie hatten Naples zu Gast. Für die es in dieser Saison, nennen wir es mal, wechselhaft läuft. Sie hatten schon erheblich bessere Zeiten. Aber klar, schlechter geht's auch immer. Dementsprechend versprach das durchaus eine interessante Partie zu werden. Jetzt ist die Frage, war es das?
Definitiv. Also ich muss sagen, bei Naples, die waren ja recht schnell abgestürzt, auch trotz des Trainerwechsels. Sie sahen nicht besser aus, aber sie haben so ein bisschen gerade die Phase erwischt, die viele der schlechteren Teams erwischt haben, und zwar sich zu stabilisieren und Punkte zu holen. Da werden die Cosmos als Beispiel genannt, die aus den letzten 3 Spielen, ich meine, 7 von 9 Punkte geholt haben. Da wäre Corpus Christi genannt, die einen großen Sprung nach oben machten. Da wäre Sarasota genannt, die unter anderem gegen Omaha letzte Woche fast einen Sieg geholt hätten und dann irgendwie den 90 plus x-ten Ausgleich kassiert haben. Und ja, Naples hatte auch zuletzt 2 Siege geholt und einen Unentschieden noch geholt. Und jetzt ging es gegen Omaha. Und ich muss zugeben, in der Partie fand ich den Sieg, der auch kam, wirklich berechtigt. Denn ja, Omaha hatte Chancen, aber jetzt wirklich fast wenig, was ich wirklich als gefährlich bezeichnen würde. Also als Beispiel wäre noch genannt eine Szene in der 19. Minute. Campus Tequila, der Deutschpole, rennt auf das Tor von Naples zu, von links. Er umspielt den Keeper und sein Schuss wird noch ein bisschen vom Keeper abgefälscht, so dass er nicht mit Schmackes aufs Tor kommt, sondern eher aufs Tor kullert. Und ein Verteidiger schafft es dann noch knapp vor der Torlinie, den Ball zu klären. Und das war noch bis zur 36. fand ich mit das Beste, was man offensiv von Omaha gesehen hat.
Ich würde das ehrlich gesagt anders sehen. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass Omaha hier an der Stelle das Spiel gemacht hat. Man sah sie immer wieder im gegnerischen Strafraum. Die eine oder andere Chance war mit dabei, wie die zuvor beschriebene Szene ja. Und sie hatten auf jeden Fall den Zug zum Tor, was ich ehrlich gesagt bei Naples nicht wirklich gesehen habe. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Naples zwar mit auf dem Platz ist, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür tut, irgendwie in die gegnerische Hälfte zu kommen oder zumindest in den gegnerischen Strafraum. Also Naples fand ich eher sogar unüberzeugender, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man sie dann durchaus auch das eine oder andere Mal im Strafraum von Union Omaha gesehen. Hätte jetzt Union Omaha an der Stelle die Partie gewonnen, hätte ich gesagt, wäre auch okay gewesen. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Es gibt eine Ecke in der 40. Minute. Gefühlt ist das eine der ersten Chancen für Naples. Und diese Ecke, klassisch, Ecke, Kopftor. Beziehungsweise nicht ganz, erst geblockt und dann der Nachschuss. Aber da war zu viel, nicht so viel Engagement von Naples. Aber die Chance, die sie haben, die nutzen sie dann.
3 Minuten vorher hatte Omaha noch eine sehr gute Chance. Zwar mit einem Freistoß. Zentrale Position, ich würde schätzen, 25 plus Meter entfernt. Da konnte Delgado noch eine sehr gute Parade raushauen, der dann knapp nach der Halbzeit ausgetauscht worden ist. Und ja, das nochmal als lohnenswert oder als lobenswerte Szene von Delgado, den ich ja in der Saison bisher oft kritisieren musste. Das war eine schöne Freistoßparade in der 36. Und auch von mir, abseits des Tors, auch die letzte Szene, die ich aufgeschrieben hatte, für die ersten 45 Minuten.
Hast du vor der 75. Minute etwas?
Nö.
Zeigt so ein bisschen, in welche Richtung dieses Spiel irgendwie ging. Es gab nicht wahnsinnig viele Tore, aber es gab jetzt auch nicht so extrem viele Szenen, über die es sich am Ende lohnt zu diskutieren. In der 75. Minute nutzt Farron die Möglichkeit, einfach mal von der Strafraumgrenze den Ball aufs Tor zu schießen. Der Ball landet im Tor. Er hat es relativ flach gemacht. Das war in dem Fall die entscheidende Situation oder das entscheidende Momentum. Und sieht ganz okay, also sieht ganz gut aus und sorgt halt dafür, dass es jetzt 2-0 steht.
Ja, war durchaus ein schönes Tor, muss ich zugeben. Wenn ich es richtig gehört habe von den Kommentatoren, war es das vierte Tor im vierten Spiel für Farron. Sah durchaus gut aus. Und mit einer 2-0-Führung hätte, glaube ich, gar keiner gerechnet in der Partie. Daher alles richtig gemacht. Allerdings gilt der Punkt nur für gerade mal 10 Minuten, denn in der 85. gibt es dann einen Foul-Elfmeter für Naples. Kann man so geben, war ein klares Foul im Strafraum, alles okay. Und dann macht Ferin das, was fast jeder eigentlich hasst bei Elfmeterschützen. Er tänzelt, er staubt ab, er versucht wirklich alles, um den Schuss zu verzögern. Nur um dann den Schuss rechts unten hinzuhauen, wo Cole Jensen den Ball bequem halten kann. Das heißt, es bleibt beim 2:0. Ferin, ja, hat mehr Zeit beim Antänzeln gebraucht als für den Schuss. Und es bleibt auch beim Spielstand mit 2:0, denn Naples gewinnt und bringt Omaha deren erste Niederlage seit dem 20. Juni.
Schauen wir uns mal an, wie sich das für Naples weiterentwickelt und ob Union Omaha jetzt einbricht oder ob es nur ein kurzer Ausrutscher war. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Transfers, denn es gab durchaus überraschende Transfers, wie ich finde. Beispielsweise gibt es jetzt einen Spieler, der künftig in Schottland spielen wird. Um wen geht es denn?
Das ist eine gute Frage. Wir haben nämlich zwei Spieler, die nach Schottland wechseln. Ich nehme mal den ersten und das ist ein Spieler von Charleston Battery. Die verkaufen nämlich den noch sehr jungen Colton Swan. Der wird zu Hibernian Edinburgh wechseln. Allerdings im Gegensatz zum anderen Spieler noch nicht sofort, sondern erst nach dem Ende der aktuellen 2026-Saison. Das heißt, ein junger US-Jugendnationalspieler Colton Swan wechselt von Charleston Battery zu Hibernian Edinburgh in die erste schottische Liga.
Ja, und der andere ist J.J. Williams. Der verlässt Rhode Island. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht ganz. Und wechselt ebenfalls nach Schottland. Ich weiß nicht, was ich von diesem Move halte. Ich habe aber auch nicht gesehen, ob es dafür immerhin vielleicht eine nette Transfersumme gab oder so. Aber ich glaube, das könnte für Rhode Island ein herber Verlust werden.
Ja, er wechselt zu Hearts of Midlothian, die ja Vizemeister geworden sind. Und das war ein direkter Transfer, also keiner, der irgendwie bis zum Saisonende geht. Rhode Island verliert deren besten Stürmer, der auch wieder zweistellig unterwegs gewesen ist. Ich denke schon, dass es keine so schlechte Sache aus anderen Perspektiven ist. JJ ist bald 30, so viele Chancen wird er nicht mehr haben, international zu wechseln. Schottland ist gerade ein aufstrebendes Land, auch fußballtechnisch. Zumindest was so die kleineren europäischen Wettbewerbe angeht. Er wechselt zu einem guten Team, kann ein neues Land, neue Kultur kennenlernen. Und ich glaube auch, dass es eine kleine Ablöse für Rhode Island geben wird. Da sie ein paar Stürmer haben, sich auch heute einen neuen von Philly 2 ausgeliehen haben, habe ich bisher, und ich bin ja durchaus vernetzt mit den Rhode Island Fans, tatsächlich noch nicht viel Sorge gehört. Bedauern? Ja. Schade? Ja. Glück für JJ? Auch. Aber wirklich Sorge? Eher wenig. Zum einen, weil sie sich Foyo geholt haben, ein englisches Talent, der, wie ich gehört habe, in den ersten 10 Minuten, die er jetzt gespielt hat, wirklich sehr, sehr gut wirkte. Dann eben ein Spieler von Philly 2. Also ich glaube, sie glauben schon, dass es eine ganz okaye Geschichte ist. Traurig ist es klar, so einen tollen Spieler zu verlieren, aber halt, sie wirkt bisher nicht so, als wären sie wirklich geschockt, besorgt oder irgendwie komplett am Arsch. Aber man muss natürlich sehen, wie das sich am Ende auszahlt.
Definitiv warten wir mal ab, ob sich das auszahlt und wie Rhode Island dann künftig Tore schießt, ob es mit ihren beiden neuen Verstärkungen ist oder ob sie ein anderes geheimes Rezept haben. Wir hatten, jetzt überlege ich gerade, ich glaube in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge hatten wir über einen Spieler gesprochen, der kommt eigentlich aus der MLS, der kommt aber eigentlich auch aus Deutschland. Hat jetzt aber zuletzt in der USL einen sehr speziellen Vertrag gehabt. Um wen geht es denn? Und wie läuft es denn jetzt? Weil die 25 Tage seines Vertrags dürften ja schon rum sein. Jetzt ist die Frage, was erwartet ihn denn jetzt? Hat er einen neuen Club gefunden oder was macht er nun?
Es ist Tim Leipold, der ehemalige HSV-Spieler. Der hatte ja den 25-Day-Contract bei Sacramento. Das genau das ist, was im Namen steht. Also für 25 Tage einen Vertrag zu haben. Und Sacramento Republic gab jetzt bekannt, dass sie quasi aus dem Kurzzeitvertrag einen permanenten Vertrag gemacht haben und der für den Saisonrest gilt. Das heißt, bis zum Ende der 26er Saison, also knapp bis, sagen wir mal, Ende November, vielleicht auch Dezember, ist Tim Leibold jetzt offiziell Spieler von Sacramento Republic und wird mit ihnen natürlich auch weiterhin auf Playoff-Jagd gehen.
Ehrlich gesagt, ich rätsel ein wenig, warum man ihm überhaupt einen 25-Tages-Vertrag gegeben hat. Aber klar, vielleicht ist so ein Vertrag auch für beide Seiten eine gute Chance zu schauen, ob es gegenseitig passt. In dem Fall umso besser, dass sich offensichtlich beide Seiten da einig geworden sind und man es miteinander versucht. Und ich bin gespannt, wie die Saison für ihn verläuft.
Ich bin definitiv auch gespannt und denke, ja, für ihn war es auch bestimmt eine Idee reinzuschnuppern, weil natürlich will ein Club auch erstmal gucken, ob der Spieler zu einem passt. Aber ich denke mal, mit ihm, der Bundesliga-Erfahrung hat, der zuletzt MLS und deren Standards gewöhnt war, auch er will erstmal gucken, ob vielleicht Sacramento zu ihm passt. Und daher scheint es ja für beide Seiten zu funktionieren. Und ich wäre durchaus froh, wenn er ein paar Jahre bleibt. Weil, seien wir ehrlich, so viele deutsche Spieler haben wir in der USL gar nicht. Vor allem auch nicht, die regelmäßig zum Einsatz kommen oder wirklich viele Jahre bleiben. Und daher, ich freue mich, ich wünsche ihm nur das Beste. Und ja, dann sehen wir ihn weiter in der Western Conference.
Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, nicht wirklich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf das nächste USL-Wochenende. Und bin auch gespannt, wohin die nächsten Transfers gehen werden. Weil Schottland war jetzt erstmal relativ selten. Jetzt plötzlich zwei Transfers am Stück zu sehen, macht mich doch ein bisschen neugierig. Ob das vielleicht das Niveau ist, womit man die USL ein bisschen vergleichen kann. Weil sich das ja viele durchaus fragen, auf welchem europäischen Land-Liga-Niveau man die USL einschätzen kann. Und wenn das jetzt eine Pipeline wird, wodurch man öfters Transfer sieht, ja, kriegt man vielleicht ein besseres Verständnis, wohin die Reise gehen könnte. Deswegen nur das Beste für JJ. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht bald jede Woche einen neuen Schottland-Transfer bekannt geben können.
Wir werden darüber berichten. Bis dahin soll es das aber für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook oder auf Twitter. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, was es für News gibt und vor allem, wie natürlich die Spiele liefen. Denn klar, die Super League hat neu gestartet, läuft jetzt langsam wieder an und wir hoffen mal, dass es auch wieder einen Spieltag gibt mit vielen Toren, damit wir da schön berichten können. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder.